spreche heute über den Selbsttest. Es ist ja schon echt jetzt mal so ein bisschen komisch, wenn man einkaufen geht, man braucht keinen Test mehr. Aber vorher war es so, du musstest für alles einen Selbsttest machen, um reinzukommen. Und so gibt die Bibel uns auch Hinweise, dass wir uns selbst testen sollen. In 2. Korinther 13, Vers 5. Können wir die Bibelstelle mal gucken? Genau. Ist ein bisschen klein, oder? Könnt ihr sie lesen? So, wie ist das eigentlich, wenn man da hinten sitzt? Kann man das lesen? Ja, ist das gut? Brille. Ist okay, ja gut. Okay. Das war jetzt der Sehtest, genau. 2. Korinther 13, Vers 5. Vergewissert euch, dass ihr fest im Glauben steht, lasst euch nicht einfach treiben. Macht einen regelmäßigen Check-up. Ihr müsst aus erster Hand wissen und nicht nur vom Hören sagen, dass Jesus Christus in euch ist. Testet es. Und wenn ihr den Test nicht besteht, unternehmt etwas dagegen. So, also die Bibel fordert uns auf, zu testen, uns selber zu testen, ob wir im Glauben stehen. So, wie sieht dieser Test praktisch aus? Und ich möchte gerne heute darüber sprechen, über die Freiheit der Unterordnung. Denn an diesem Thema sehen wir sehr schnell, ob wir im Glauben leben. Und wie sieht dieser Test des sich Unterordnens aus? Ich weiß, es ist kein schönes Thema, aber wir müssen das mal heute ansprechen. Denn ihr werdet während der Predigt wahrscheinlich ständig, hat jemand mal einen Bonbon für mich? Ich brauche irgendwas zum Lutschen, irgendwas Kleines, nicht so was Großes, damit ich nicht sprechen kann. Bei diesem Test, ihr werdet während der Predigt immer sagen, aber meine Situation ist anders. Ist das jetzt Corona-konform?
Ja, ist ja ganz neu aufgerissen.
Dankeschön. Dankeschön, Oliver. Es geht darum, dass ihr werdet dann echt ein bisschen angespannt sein und sagen, was sagt die denn da? Aber meine Situation ist anders. Ich hoffe, am Schluss habe ich eine Lösung für euch. Ja? Entspannt euch, hört erstmal zu. Ja? Denn gerade bei diesem Thema Unterordnung, da scheiden sich die Geister. Das ist wirklich ein ganz gruseliges Thema. Viele Ehen gehen wegen diesem Thema auseinander, viele Beziehungen. Und es gibt wirklich Menschen, die brauchen es regelrecht, dass es alles nach ihnen geht. Kennt ihr sowas? Ja. Die hatte ich nicht gemeint, Ralf. Nee, das war nicht du. Die brauchen das. Und die sind überhaupt nicht bereit, sich anzupassen. Ich hatte jetzt eine Frau in der Beratung, die war sowas von egoistisch. Und dann habe ich überlegt, wie werde ich die los? Und dann, echt, war nicht therapierbar. Na, ich überlegt, ich habe mich ganz auf sie eingestellt und ich habe eine Sache verändert, wo ich wusste, das mag sie nicht. Und als ich ihr das sagte, ab jetzt machen wir das anders, wurde sie steif wie so ein Stock. Das nächste Mal kam sie noch und dann hat sie abgemeldet. Es gibt Leute, sobald du was anders machst, als sie das denken, es passt dann nicht mehr. Wenn es um die Uhrzeit geht, wo man sich trifft, wenn man irgendwo zusammen essen gehen will. Sie können sich nicht anpassen. Alles muss nach ihnen gehen. Dankeschön, Schatz. Eins müssen wir wissen. Das ist jetzt eine ganz tolle Erkenntnis. Wir sterben nicht, wenn es nicht nach uns geht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir sterben nicht. Wir sterben nicht, wenn es nicht nach uns geht. Und die Welt dreht sich weiter. Auch wenn es nicht nach uns geht. Und spätestens, wenn das erste Kind kommt, dann ändert sich alles. Ja? Du merkst, da ist jemand anders, der die Richtung gibt. Wir merken das an unserem kleinen Joni. Der bestimmt alles. Opa, spielen. Opa, Bagger. Opa, das. Ne? Er bestimmt. Ist ja auch ganz süß. Also je mehr Kinder du hast, desto mehr musst du lernen, dich unterzuordnen. Und es gibt Kirchen, die erleben wirklich Spaltungen, weil Leute nicht bereit sind, nachzugeben. Erzählte ein Pastor von einem Der hatte ein Klavier gesponsert, der Gemeinde. Und der wollte, dass das Klavier auf der linken Seite steht. Das war aber unpassend, weil die Leute das dann nicht so alles sehen konnten. Es gab richtig Streit. Ich glaube, der ist sogar ausgetreten. Also, das haben wir Gott sei Dank hier nicht. Aber diese Haltung, wenn der Pastor nicht das tut, was ich sage, dann trete ich aus. Die ist sehr weit verbreitet. Man merkt das auch, wenn man als Pastor sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung, meinetwegen, wir beten jetzt mal alle in Sprachen ganz laut, dann gibt es immer Leute, die sagen, nö, ich will jetzt aber von Gott hören. Es gibt viele Christen, denen geht es gar nicht darum, dass das Reich Gottes gebaut wird, sondern es geht darum, dass es nach ihnen geht. Jemand sagte mir mal, ich bete gar nicht mehr, weil Gott tut sowieso nicht, was ich will. Das war wenigstens ehrlich, ne? Hier geht es bei der Unterordnung um die richtige Haltung. Die macht uns frei. Wenn wir gelernt haben, uns dem Willen Gottes unterzuordnen, und das ist ein Wachstumsprozess, dann können wir sehr schnell auch unterscheiden bei jemand anders. Geht es ihm echt um ein Herzensanliegen, was er hat, oder geht es ihm um seinen Egoismus? Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo es nicht wert ist, darüber zu streiten. Und wir alle sind unterschiedlich. Wir alle haben eine andere Betrachtungsweise. Jeder hat einen anderen Zugang zu Gott. Jeder, ich sag mal, schaut auf die gleichen Dinge mit einer unterschiedlichen Sicht. Und trotzdem macht es Sinn, den gleichen Weg zu gehen. Es geht darum, haben wir diese biblische Haltung der Unterordnung? Und da müssen wir immer den Geist des Menschen berücksichtigen. Es geht nicht darum, wer bestimmt und wer hat Recht. Es geht um den Geist, es geht um die Haltung, die ein Mensch hat. 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Denn es ist eine Gnade, wenn jemand deswegen Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet, weil er sich in seinem Gewissen nach Gott richtet. Hier werden die Sklaven aufgefordert, sich ihrem Herrn unterzuordnen. Bei der biblischen Unterordnung geht es um eine innere Haltung. Und viele ordnen sich in der Firma oder in der Gemeinde nur äußerlich unter. Und sie legen auch sehr viel Wert darauf, dass jeder sieht, dass sie sich unterordnen. Schaut her, wie demütig ich bin. Aber innerlich sind sie voller Rebellion. Und manche reden dann auch vor allem sehr verständnisvoll und einsichtig. Aber sobald sie mit anderen alleine sind, dann geben sie ihrem Ärger so richtig Raum. Ja. Wenn wir was anders sehen als jemand anders, dann dürfen wir unsere Meinung sagen. Das ist ganz richtig. Aber entscheiden muss immer der die Verantwortung hat. Ja, als unsere Kinder ganz klein waren, eins unserer Kinder wollte immer Chef sein. Und dann habe ich ihn auf den Stuhl gesetzt. Ich habe gesagt, wenn du so groß bist wie die Mama, dann können wir nochmal drüber reden. Aber solange du noch so klein bist, Mama ist der Chef und nicht du. Bei der Unterordnung geht es darum, und jetzt ist ganz wichtig, können wir andere Menschen achten und mit Respekt ihnen begegnen? Können wir sagen, ihre Wünsche sind wichtiger als meine? Können wir unser Recht zugunsten des anderen zurücknehmen? Das ist dann innere Freiheit. Und gerade Frauen, ich weiß das aus der Beratungspraxis, neigen dazu, sich äußerlich unterzuordnen, aber innerlich, also dem Mann unterzuordnen, aber innerlich verachten sie ihn. Da ist dann die Frage, wo fahren wir in Urlaub, wen laden wir am Wochenende ein, welche Menschen, Freunde, Schwiegereltern, was weiß ich. Man nennt es auch Liebe, wenn ich verzichten kann, damit der andere das tun kann, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wir erwarten dann nicht, dass er uns das zurückgibt. Wir können verzichten, damit der andere Freiraum hat. Wie gesagt, es gibt noch einen Schluss, ja. Und wir können uns freuen, wenn der andere es, ich sag mal, im Moment besser hat als wir. Nehmen wir mal an, ihr wollt zusammen mit irgendwelchen Leuten, du willst eigentlich in den Zoo und du bist dann mit einer Gruppe von Leuten zusammen und die sagen, nee, wir gehen zum Fußball. So, und jetzt sitzt du da beim Fußball und träumst davon, denkst, ich wäre aber gerne im Zoo gewesen. Aber gut, ich kann mich unterordnen, ich sitze hier und langweile mich. Und du kannst dich trotzdem daran erfreuen, dass die anderen Spaß haben. Ich weiß, dass wenn man mit 3 Männern in Urlaub fährt, also wir sind dann angeln gefahren und 3 Wochen Würmer aufziehen. Das war echt die Härte. 3 Wochen Würmer sammeln und Würmer aufziehen. Dann habe ich dann nach dem Urlaub meine Freundin angerufen und da habe ich das so erzählt und sie sagt, wie bitte? Wir überlegen, ob wir nächstes Mal das 5-Sterne-Hotel nehmen statt das 4-Sterne-Hotel. Ich sage, du, war in einer ganz anderen Welt. Konnte sie nicht. Aber das ist schon was anderes, ne? So, 3 Wochen Würmer aufziehen. Freiheit ist, wenn du es ertragen kannst, dass es nicht nach dir gehen muss. Es ist Freiheit, auf sein Recht verzichten zu können. Und es ist auch nicht schlimm, wenn dir keiner zuhört, wenn ihr als Familie oder so zusammen seid und der andere kriegt die vollste Aufmerksamkeit. Wir brauchen es nicht mehr, dieses wie du mir, so ich dir. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Test. Weil ich weiß, dass Gott Ausgleich schenkt, kann ich das. Er weiß, was ich brauche. Und ich kann es nur so praktizieren, wie ich das eben gesagt habe, wenn du innerlich diese Gewissheit hast, er schafft Ausgleich. Ich vertraue Gott. Ich möchte auch auf 2 Haltungen hinweisen. Die einen verwechseln Unterordnung mit Selbsthass und die anderen reagieren mit Arroganz, so dieses, aber ich weiß alles besser. Wir leben in einer Zeit der Selbstverwirklichung, der Selbsterfüllung. Ich habe sowas, ich muss sagen, es wird immer schlimmer. Also diese Selbstverwirklichung, das ist schon herb. Die Leute kommen gar nicht mehr miteinander klar, weil jeder nur noch sich selbst verwirklichen will. Aber Jesus ruft uns auf zur Selbstverleugnung. Und wer das gelernt hat, von ganzem Herzen sich selbst zu verleugnen, der ist frei. Das ist Freiheit. Er kann auf sein Recht verzichten, weil er weiß, Gott schafft mir Recht. Ich aktiviere meinen Glauben in diesem Moment, wo ich Unrecht erlebe, wo ich nicht beachtet werde. Darum geht es. Ich hatte die Tage jetzt jemanden gehabt, der hat mich unbewusst, aber sehr stark verletzt. Und da saß ich da auf meinem Sofa und brütete erstmal so über meinen Schmerz. Und während ich so rumbrütete und so ein bisschen selbstmitleidig war, kriegte ich eine WhatsApp von jemandem, der Gott nicht kennt, und hat da mir geschrieben, wie er dankbar ist für meine Beratung, was das sein Leben positiv verändert hat und so weiter. Da dachte ich, ach, guck einmal an, Gott kann sofort Ausgleich schenken, sofort. Markus 8, Vers 34, können wir das mal lesen? Jawohl. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Überall wird es gesagt, dass es viele Christen gibt, aber wenig, also viele nennen sich Christen, aber wenige, die Jesus nachfolgen. Das ist manchmal so, als wenn du immer, sag ich mal, du interessierst dich für Korfu und guckst im Fernsehen immer, wie Korfu ist, wie die Strände so sind und beschäftigst dich damit und kannst auch überall mitreden, wie schön Korfu ist, aber du warst selber nie da. So ist es bei vielen Christen, die Jesus nicht nachfolgen. Also nur wenn du da vor dem Fernseher sitzt und im Bikini vielleicht und hast deinen Sonnenhut und deine Cola oder was, ne? Ja, aber so sind manche Christen, ne? Und du denkst, dann plätschert irgendwo das Wasser, aber du warst nie da. Dieses Denken passt so gar nicht so in unsere jetzige Zeit. Wir wollen doch alle groß rauskommen und selbst verwirklichen. Wir sind doch alle so toll. Wir denken sofort bei Selbstdemütigung und Selbsthass oder Selbstkasteiung so, das ist unangenehm. Aber Selbstverleugnung ist nicht das Gleiche wie Selbstverachtung. Wer sich selbst verachtet, zeigt, dass er keinen Wert hat. Er versucht, alles um seinen Wert zu unterdrücken. Manche machen das bewusst, dass sie so, ich sag mal, sich so grau anziehen, kleidungsmäßig, ja, nicht auffallen und auch über sich schlecht reden. Das ist nicht biblisch, das ist nicht im Sinne Gottes. Wer sich selbst verleugnen kann im biblischen Sinne, hat seinen Wert erkannt. Ich verleugne mich selbst, weil ich verstanden habe, dass der Weg, Jesus nachzufolgen, der bessere ist für mich. Nicht aus Zwang heraus, sondern aus lebendigem Glauben heraus. Und auf diesem Weg weiß ich mich sicher. Und gerade derjenige, der sich dem Willen Gottes hingibt, der findet sich selber, er erkennt seine Identität. Nochmal, wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also wer sich selbst verleugnen kann, kann von ganzem Herzen nachgeben in dem Glauben, Gott, du sorgst für Ausgleich. Eine gläubige Frau erzählte mir, die Kinder sind dann aus dem Haus gewesen und so, und die haben jetzt zwei Wohnzimmer. Der Mann hat unten seinen Fernseher und sie hat oben sich ihr Wohnzimmer eingerichtet, weil sie sich nicht einigen können, was sie im Fernsehen gucken. Und sie gehen so langsam getrennte Wege. Da ist keine Einheit da, ich verzichte mal. Wir hatten beim Paul eine Aufstellung gemacht, also Ehen mit Individualität. Habe ich nicht gedacht, das geht auch. Wenn jeder individuell ist, die eine Frau sagte mir, wenn wir ins Kino gehen, mein Mann und ich, dann schauen wir uns die Filme an und dann geht der eine in den Film und der andere in den Film. Aber danach gehen wir zusammen essen und dann unterhalten wir uns, was wir gesehen haben. Das geht, ja, das geht. Wir müssen nicht immer alles gemeinsam machen, aber es muss eine Lösung geschaffen werden. Also, wenn ich mich selbst verleugne, kann ich das Interesse des anderen über meinem stellen. Wir verzichten darauf, uns durchzusetzen. Man findet eine gemeinsame Lösung. Wir fallen nicht in Selbstmitleid, weil es nicht nach unserem Willen geht. Selbstverleugnung ist die Grundlage für Unterordnung. Sie befreit uns. Und wer sich selbst verleugnen kann, besteht nicht darauf, sich durchzusetzen. Thomas von Kempen hat gesagt, von sich selbst nichts halten, von den anderen aber jederzeit Hohes und Gutes denken. Das ist große Weisheit und Vollkommenheit. Also erst wenn wir gelernt haben, uns selbst zu verleugnen, kommen wir zur Selbsterfüllung, wir sind frei. Ich habe mich gefragt, als David gebeten wurde, von seinem Vater seinen Brüdern Essen zu bringen, der war ja damals ein Teenie, was wäre gewesen, wenn er sich nicht untergeordnet hätte und bockig gewesen wäre? Ich habe keinen Bock. Ne? Erlebt man ja bei Teenies so, ne? Hab keine Lust. Oh, mache ich ein andermal, aber heute, nee, habe ich keine Lust zu. Das war der entscheidende Tag, wo er in seine Berufung gekommen ist. Und wenn wir bereit sind, uns selbst zu verleugnen, kann das unser ganzes Leben verändern. Wir werden von Gott gesegnet und wir werden für andere ein Segen sein. Markus 8, Vers 35 hatte ich schon erwähnt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Jesus hat es uns, nee, das nächste, Stefan, aber hatte ich das schon? Okay, gut, Ja. Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Kreuz. Jesus hatte einen Lebensstil des Dienens. Er war für alle Menschen ein Diener und der Tod Jesu am Kreuz war sein Sieg durch Leiden. So, jetzt kommt, was kommen muss. Wo hört denn Unterordnung auf? Können denn alle Menschen mit uns machen, was sie wollen? Irgendwo muss es doch aufhören. Unterordnung hört da auf, wo ich Schaden erlebe, wo mein Leben zerstört wird und wo das Evangelium eingeschränkt wird. Ich weiß noch, wir waren frisch verheiratet und hatten unterschiedliche Einstellungen, wie man so Gott dient. Und da ging es schon allein um das Thema, wann stellen wir den Wecker? Ist ja schon eine ganz entscheidende Frage, ne? Wann klingelt der Wecker? Und ich war ein Frühaufsteher und Gebet war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich überall untergeordnet, überall. Es war mir alles egal, wohin wir in Urlaub kommen, was wir einkaufen, mit wem wir uns treffen. Aber da war Schluss. Da habe ich gesagt, nein, ich stehe eher auf. Es gibt Bereiche, wo die Unterordnung aufhört. Apostelgeschichte 4, Vers 19. Stefan, kannst du dir mal zeigen? Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Deshalb passte dein Video sehr gut. Fand ich jetzt sehr interessant. Hier ging es nicht, oh, was ist jetzt los? Hier ging es nicht um Selbstverleugnung, sondern hier erkannten die Männer, dass eine Grenze erreicht war und sie begegneten der Obrigkeit mit Widerstand. Sie zeigten damit, egal was jetzt mit uns passiert, wir sind leidensbereit. Und als ich damals Christ geworden bin, ich war immer die gehorsame, liebe Tochter. So haben meine Eltern immer gesagt, ich bin die gehorsame, liebe Tochter. Und dann wollte ich in den Gottesdienst. Und das ging gar nicht für sie. Und da musste ich aussteigen aus meiner Lieb-Tochter-Rolle. Das war ganz neu für uns alle, auch für mich selber. Ich war nicht mehr die liebe Tochter. Ich habe gesagt, das hat Priorität für mich. Immer dann, wenn wir die Gebote der Bibel um des Staates willen verletzen sollen, dann müssen wir sehr wachsam sein. Als damals Hitler verboten hatte, dass die Glocken läuten dürfen, mein Opa war Pastor und der hat sich nicht untergeordnet, der hat trotzdem die Glocken läuten lassen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und wir stöhnen so über dieses Maskentragen, ich finde das auch fürchterlich blöd, aber wisst ihr, was wir Frauen vor 20 Jahren durchgemacht haben? Wir durften nicht in Gottesdienst, wenn wir keine Röcke hatten. Kennt ihr das noch? Ja, nicht mehr. Das zeigt, wie alt ich schon bin. Du durftest nicht in den Gottesdienst, wenn du keinen Rock anhattest. In Bad Gandersheim, das wurde festgelegt, du darfst nur mit Rock reingehen. Und ich weiß noch, diese, habe ich ja schon mal erzählt, diese Schneekatastrophe in Rendsburg. Und es fuhren keine Autos und wir mussten zu Fuß 7 oder 8 Kilometer zum Gottesdienst. Und wie machst du das dann mit Rock? Und dann hattest du eine Plastiktüte, da war der Rock drin und die passenden Stiefel da drin. Und dann kamst du dann nach, was weiß ich, einer Stunde zu Fuß da an im Gottesdienst. Und da war nur so ein kleines Klo zum Umziehen, das ist ein bisschen größer als im Wohnmobil. Und dann mit Wintermantel. Und dann musstest du dich da umziehen. Da hat kein Mensch gemeckert. Das war selbstverständlich. Wenn das gesagt wird, wir tun's. Also da geht's uns heute noch ganz gut hier mit nur Maske. Es gibt Dinge im Leben, da sollten wir um des lieben Friedens willens uns unterordnen. Um uns selbst zu beweisen, ich kann es. Ich kann mich selbst unterordnen. Das machst du für dich selbst. Das ist für dich ein Test. Dann gibt es aber auch Tage, wo du sagen musst, hier reicht es. Als mein Pastor, mein geistliches Vorbild, Vater in Christus, mir dann sagte, Henny, so viele Frauen orientieren sich an dir. Wenn du nicht tust, was ich sage, kommt der Zorn Gottes über dich. Da wusste ich, hier hört's auf, ich muss hier raus. Das geht nicht. So, was tun wir, und das erleben wir in der Beratungspraxis immer wieder, was tun wir, wenn der Partner egoistisch seine Karriere durchlebt und ich muss mich zurücknehmen? Was mache ich dann? Jetzt sind wir gläubig, da ist es leichter für uns. Ich persönlich glaube, wenn du diese ganzen Tests bestanden hast, wo du dir selbst beweisen konntest, ich kann mich zurücknehmen, ich kann mich unterordnen, dann kannst du damit rechnen, dass du in einer schwierigen Situation, wo du nicht weißt, wie handle ich das, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist dir Tipps gibt. Dass du erkennst, muss ich mich hier zurücknehmen oder muss ich hier aufstehen? Es ist in solchen Situationen immer wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören, weil er kennt die Zukunft. So, wer sich unterordnen kann, kann auch dienen. Ich habe hier ein paar Punkte für euch, woran ihr messen könnt, wo du selber stehst, für dich als Test. Überprüf dich mal, kannst du dich unterordnen? Und an diesen Punkten kannst du deine Haltung erkennen. Das erste ist, wie sieht dein Gebetsleben aus? Ist das Gebetsleben so, dass du Gott sagst, was du dir wünschst? Oder ist dein Gebetsleben so, dass du dich Gott hingibst und deine Hingabe im Gebet ausdrückst? Das ist ein Riesenunterschied. Höre ich, was er mir sagt? Der zweite Punkt ist Gehorsam. Gehorchen wir dem Wort Gottes oder wollen wir nur lesen, was im Wort Gottes drinsteht? Das ist ein Riesenunterschied. Der dritte Punkt, können wir uns innerhalb unserer Familie unterordnen? Philipper 2, Vers 4, jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Und ich höre das immer wieder von Frauen, dass sie sagen, mein Mann, der kann überall helfen, bei den Nachbarn oder so, wenn ich was brauche, dann ist er nicht da. Das ist aus biblischer Sicht nicht richtig. Hören wir zu, wenn der andere was sagt, oder sehen wir nur das, was wir brauchen? Und der letzte Punkt, sind wir bereit, in der Gemeinde zu dienen, damit das Reich Gottes gebaut werden kann? So, warum diese ganzen Fragen? Warum geht's hier? Und jetzt, wenn ihr alles vergesst, das dürft ihr nicht vergessen. Die Welt hat ein ganz anderes Verständnis von Autorität als die geistliche Welt. Und wir denken oft, und ich finde das immer so lustig, dann kommen so ganz Hochkarätige in die Beratungspraxis, wie so Störche, so, ich bin ganz wichtig, ich bin Mister sowieso, ich habe Einfluss und ganz wichtig. Und dann fließen die Tränen. Wir denken, wir kommen, je höher unsere Position, je intellektueller, je begabter, desto höher meine Autorität. Alles Quatsch. Das hast du in dem Bereich, wo du gerade drin steckst. Aber dein Besitz, dein Geld, deine Bildung hat überhaupt nichts mit göttlicher Autorität zu tun. Gar nichts. Null. Gar nichts. Göttliche Autorität bekommst du nur alleine von Gott. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst intelligent sein, wie du willst. Du kannst begabt sein, wie du willst. Göttliche Autorität gibt nur Gott. Ob die Welt das jetzt unterstützt oder anerkennt, das ist total unwichtig. Ob die Menschen die Stellung, die du jetzt hast, wertschätzen oder achten oder nicht. Wer geistliche Autorität haben will, bewegt Menschen zu Gott hin. Und wenn er was sagt, dieser Mensch, das merkst du, wer göttliche Autorität hat. Seine Worte kommen in Kraft und mit Herz. Das ist ein Riesenunterschied. Ich achte immer darauf, wenn jemand, der kann machen, was er will, das kann noch so professionell sein. Wenn da keine Kraft hinter ist, dann weiß ich, ich erlebe es nicht. Geistliche Autorität erkennst du an Herz und Kraft. Und wer mit Gott eine gute Beziehung aufbaut, der erkennst du, der hat nicht nur eine Kopfbeziehung, sondern eine Herzensbeziehung. Und in seinen Worten merkst du, da ist was anderes. Menschen vertrauen dieser Person. Ja, und er bewegt etwas. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir alle göttliche Autorität haben. Wer sich unterordnen kann, hat göttliche Autorität, geistliche Autorität. Und wenn wir selber leiten können wollen, dann müssen wir lernen, uns unterzuordnen, uns selbst zu verleugnen. Erst dann kann ich andere Menschen leiten. Ansonsten fange ich ganz komisch an, manipulativ zu leiten. Manipulation ist alles andere als von Gott. Ja, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Und ich möchte an dieser Stelle Schluss machen und dich einfach mal mit einer Frage so, ich sag mal, in die Gegenwart Gottes ziehen. Dieses, kannst du dich selbst verleugnen? Kannst du dich unterordnen, auch wenn es dir nicht passt? Und es gibt manchmal Zeiten, wo Gott uns richtig schult. Da gehst du von einer Unterordnung zur nächsten und denkst, sieht mich denn hier keiner? Immer muss ich von da nach da und da und immer nur den Schlechteren ziehen. Glaub mir, du bist im Training. Gott gibt dir Autorität. Und wenn wir alle bereit sind zu sagen, es geht nicht nach mir, dann bauen wir Reich Gottes hier. Jeder da, wo er ist. Und Gott öffnet dir Türen. Er erhebt dich in Situationen. Ich bin so erstaunt, ja, wie vielen Menschen wir helfen können, weil wir uns untergeordnet haben, auch in unserer Ehe untereinander. Dadurch haben wir auch Autorität bei anderen Ehepaaren. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir Einfluss bekommen hier in dieser Gegend. Ich möchte noch für uns beten, vielleicht stehen wir auf. Vater, und ich danke dir, dass deine Wege gut sind, auch wenn wir sie nicht verstehen, aber du bist der Gott, der Durchblick hat. Und ich segne jetzt jeden, der zuhört und der auch eine kritische Situation in seinem Leben hat, wo er eigentlich innerlich sauer ist und rebellisch ist. Herr, ich bete um Klarheit, um Impulse von dir, dass so gehandelt wird, wie du es möchtest, damit diese Person in Freiheit leben kann. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagst du. Und ich danke dir dafür, dass du uns schulen wirst, Stück für Stück dir zu folgen, damit dein Reich gebaut wird. In Jesu Namen. Amen.